Du guckst ja gerade, wie heißt die Serie nochmal?
Dexter.
Ich wollte gerade sagen Hank, aber nee, so heißt die Serie gar nicht. Du guckst gerade Dexter und da gibt es auch ein paar coole Cliffhanger.
Ja.
Und Plot-Twists. In welcher Staffel bist du?
4.
Warte mal, 4. Wer ist da der Bösewicht?
Der Trinity Killer.
Oh, gut. Ich wollte gerade sagen, es gibt in Dexter in der letzten Staffel einen Charakter, das kann ich ja schon mal verraten, das ist kein großer Spoiler, das ist eine Podcasterin.
Ja.
Und das finde ich ziemlich cool. Weil,
gib mir noch 2 Wochen, bin ich da.
Ja. Staffel 4, aber letzte Woche warst du bei Staffel 2.
Ja, hatte ich falsch gesagt, bei Staffel 3 schon.
Okay, dann musst du mal nach dem Ende von Staffel 4, musst du mir mal eine Sprachnachricht schicken. Oder wir besprechen einfach das Ende von Staffel 4 von Dexter.
Ich habe eine Prediction.
Ja.
Also, Frank Lundy wurde gerade erschossen.
Warte, jetzt musst du mich nochmal kurz abholen.
Wer? Das ist der FBI-Typ, mit dem Deborah zusammen war.
Ja.
Und ich glaube, der Trinity Killer wird Rita noch umbringen.
Wie kommst du darauf?
Weil Dexter sich so an den Rand macht und der wirklich gefährlich ist und er ja nun mal gerne auch Frauen umbringt.
Aber er ist auch ein richtig cooler, also ich glaube, das ist mit einer der beliebtesten Bösewichte in Dexter. Weil dieser familiäre Background ist irgendwie so, also der ist wirklich richtig gut dargestellt, finde ich.
Ich mag auch den Schauspieler.
Ja, der spielt den auch super.
Ja. Ja, aber er hat mal Frank umgebracht. Na Jesper, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Dexter sprechen, denn hier geht es um Breaking Bad. Wir sind in Staffel 2 angekommen. Wir haben Folge 1 geguckt.
Ja.
Die Folge trägt den Namen Vorsichtsmaßnahmen.
Korrekt.
Und im Englischen trägt sie den Namen 737.
Warum heißt sie so, Luisa?
Ja, da haben wir...
Ach, das wolltest du mich jetzt gerade fragen?
Ja, da sieht man mal, wie verwirrend das ist. Also, sie heißt 737. Mhm. Seven.
Warum habe ich das so ist das gesagt? Auf Deutsch?
Das ist 700. Achso, ja. 737.000. Und sie heißt so, weil Walter in dieser Folge ausrechnet, dass er $737.000 braucht und dann kann er sterben. Dann ist seine Familie versorgt.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, wieso denn die Unterscheidung? Was soll denn das? Können Deutsche nicht so weit zählen?
Was meinst du jetzt mit Unterscheidung?
Warum heißt es im Deutschen Vorsichtsmaßnahmen und nicht auch 737.000?
Ich habe das Gefühl, dass man das deutsche Publikum, das deutschsprachige Publikum da unterschätzt und ihnen keine Abstraktivität zumutet.
Ja.
Weil dieses 737 ist ja ein etwas, es ist ja aus der Folge heraus, ein Begriff aus der Folge, nämlich diese $737.000, die Walter braucht. Und es ist kein deskriptiver Titel, so wie das im Deutschen oft ist.
Mhm.
Also Vorsichtsmaßnahmen ist ja deskriptiv. Und das zieht sich auch durch die erste Staffel so ein bisschen durch. Zum Beispiel die Folge Cancer Man heißt ja im Deutschen die Diagnose.
Mhm.
Und Cancer Man ist ja wieder aus dieser Folge raus, vielleicht ein bisschen abstrakt.
Ja,
und
war ja auch doppeldeutig.
Die Diagnose beschreibt halt einfach nur einen Aspekt dieser Folge.
Ja.
Und ja, ich habe das Gefühl, dass man da das deutschsprachige Publikum nicht verwirren möchte.
Ja.
Oder vielleicht auch, dass man, als die Serie rauskam, gab es noch Fernsehzeitschriften.
Ja,
das, safe. Eine Serie vermarktet sich ja vielleicht auch ein bisschen über die Namen der einzelnen Folgen. Und wenn man dann das Gefühl hat, als, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, wie die Folge benannt wird im Deutschen, ob das auch das Synchronteam ist oder das Synchronstudio oder was weiß ich. Aber da wird sicherlich auch ein Marketingaspekt dahinter stecken. Und wenn dann in der Fernsehzeitschrift oder wo auch immer angekündigt wird, okay, die Folge heißt Cancer Man, dass man dann Angst hat, dass ja, das Publikum damit nichts anfangen kann.
Ja.
Und oft ist es natürlich auch so, dass englischsprachige Titel irgendwelche kulturellen Anspielungen sind aus der amerikanischen oder englischen Kultur. Mhm. Und dann muss man sie natürlich ein bisschen anders übersetzen. Das finde ich dann an der Stelle auch.
Ja, das stimmt natürlich. Gut. Wir werden das im Auge behalten, denn wir sollten in dieser Staffel die Folgentitel auch im Auge behalten, vor allem die englischen. Denn daraus wird sich irgendwann ableiten können, was der Cult-Opener, den wir jetzt schon gesehen haben, uns eigentlich sagen möchte. Und über den können wir ja mal kurz sprechen.
Bitte.
Denn wir sind bei Walter im Garten und sehen eine bis jetzt zusammenhanglose Szene, die nicht weiter in der Folge auftaucht und wir wissen noch nichts wirklich damit anzufangen. Denn in Walters Pool schwimmt erst nur ein Augapfel. Mhm. Und dann sehen wir aber, da habe ich schon gedacht, der sieht aber unecht aus, schlecht gemacht. Aber wir sehen dann in der nächsten Szene, dass der offensichtlich zu einem Stofftier gehört. Ich weiß nicht richtig, was das sein sollte. Wie vielleicht ein pinkes Eichhörnchen, Fuchs oder irgendwie.
Ich glaube auch, dass das ein Fuchs sein soll.
Ja, aber in pink.
Der angesenkt ist, ja, auf seiner linken Seite.
Ja, angeburnt. Oh. Und er hat seinen Augapfel verloren.
Der dann eingesaugt wird von, genau, der Poolreinigungsmaschine.
Ja, und es ist schwarz-weiß. Mhm. Nur das Stofftier ist in Farbe und wir hören Sirenen.
Ja.
Was glaubst du, was könnte das zu bedeuten haben?
Mein erster Impuls war irgendwie, dass da eine Grillparty außer Kontrolle geraten ist. Mhm. Weil dieses, also offenbar muss ja Feuer eine Rolle spielen. Dieses Stofftier ist angesenkt auf einer Seite. Das heißt, ja, es könnte eine Explosion gegeben haben, mhm, die eben das Stofftier von einer Seite getroffen hat. Wir sehen in eigentlich jeder Einstellung irgendwas mit Wasser. Ja. Der Gartenschlauch tropft. Kann natürlich heißen, dass sie den irgendwie benutzt haben, um irgendwas zu löschen. Und deswegen tropft er noch. Aber ich glaube eher, dass es halt dieser Gartenschlauch tropft, weil, wie wir ja in der Folge auch lernen, dieses Haus ist sehr marode. Mhm. Deswegen tropft das halt aus diesem Gartenschlauch. Aber wir sehen eben den Pool. Wir sehen eine Schnecke, die hat Schleim. Das, ja, ist ja auch irgendwie eine Flüssigkeit.
Und man hört sie auch richtig. Das ist irgendwie eklig.
Und was ist dieses Ding, was da im Baum hängt? Ist das irgendwie für Vögel? Ist das so eine Vogeltränke?
Ja, ich würde sagen, ja. Eine Tränke oder wo man halt Futter reinmacht. Ne?
Also in jeder Einstellung irgendwas mit Wasser. Dann sieht man noch ein kaltes Getränk mit Eiswürfeln, mhm, drin. Es ist offenbar eine verlassene Szene. Mhm. Und ja, also mein Guess wäre, dass die da irgendwie gegrillt haben, weil das haben sie in dieser Folge auch schon mal. Die Familie versammelt sich ja offenbar gerne im Garten der Hanks, wollte ich gerade sagen. Was habe ich heute mit Hank? Ja, der Whites. und da muss irgendwas passiert sein. Meine Prediction ist, da ist ein Grill explodiert, irgendwer hat sich schwer verletzt und diese Sirenen im Hintergrund stehen eben dafür, dass gerade Feuerwehr oder Rettungsdienst an- oder abfährt. Mhm.
Okay, also es sind auf jeden Fall mehrere Einheiten vor Ort. Es ist ja schon laut, ne? Also Feuerwehr und Rettungsdienst, ja, gibt ja Sinn.
Ich würde sagen Feuerwehr und Rettungsdienst.
Okay, also hast du jetzt nicht gedacht, dass Walter verhaftet wurde? Das war nämlich, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich gedacht, oh Gott.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe kurz überlegt, ob dieses Stofftier irgendwas mit Holly zu tun hat, ob das vielleicht.
Oder Walter Jr.
Ob wir das. Ja, oder Walter Jr., wobei der ja in den letzten Folgen wirklich fast gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ich habe kurz überlegt, ob das ein Geschenk war, was Holly bekommen hat auf dieser Party, die sie geschmissen haben in der letzten Folge.
Du glaubst ja, sie wird in dieser Staffel geboren.
Genau. Mhm. Und ich glaube, also Skylar ist ziemlich schwanger in der Folge.
Geht, ne?
Ja.
Also ich fand, sie hat ja den Bauch eingecremt in einer Szene. Und hat ja dann irgendwie in einer anderen Szene gesagt, deine Tochter will bald raus.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, hä, aber sie sieht aus wie 6., 7. Monat.
Ja, ich glaube, das war eine Anspielung darauf, oder das, keine Anspielung, sie hat einfach gemerkt, dass ihre Tochter sich bewegt im Bauch.
Ja.
Und das war dann so ein, na, da ist wohl jemand aufgeregt auf die Welt. Mhm. Aber Hank war ja gar nicht mehr da. Nein,
Walter,
Herrgott, nein.
Mein Gott, jetzt war, wir haben zu lange keine Folge aufgenommen. Du bist
eine Woche.
Ja, hast alles vergessen. Müssen wir die Charaktere nochmal durchgehen.
Vielleicht hat mich Hank auch so getriggert in dieser Folge.
Vielleicht, dazu kommen wir ja noch.
Ja.
Denn erstmal sind wir auf dem Schrottplatz und wir sehen nochmal die Szene, die Staffel 1 beendet hat.
Ja.
Also, ja, Tuco verprügelt seinen Handlanger. Das sehen wir nochmal. Mhm. Jesse und Walter steigen dann nämlich schockiert ins Auto und wollen los, aber dann kommt Tuco zurück. Er bittet Walter, wenn man es so nennen möchte, um Hilfe, weil der Handlanger irgendwie krampft. Und ja, Walter weiß gar nicht, was er machen soll und merkt dann auch, also der Handlanger hat gekrampft, aber jetzt ist er tot. Ist ja auch kein Wunder, so wie er verprügelt und getreten wurde eigentlich, ne? Und Gonzo, der andere Handlanger, der etwas markantere,
von den beiden,
stämmigere, muss die Leiche dann auf dem Schrottplatz verstecken.
Ja, da war, ich finde, da konnten wir viel lernen in dieser Szene, vor allem über Tuco.
Ja.
Man hat sich ja schon die Frage gestellt, wie ist dieser Mann an diese Machtposition gekommen?
Ja.
Was macht ihn so besonders? Mhm. Und ich finde, nach dieser Folge ist klar, es kann nur pure Gewalteinwirkung sein. Der Mann muss sich irgendwie Respekt verschafft haben, indem er einfach, was weiß ich, einen Haufen Leute über einen Haufen geschossen hat. weil der ist wirklich doof. Das ist kein intelligenter Mensch.
Ja.
Normalerweise könnte man denken, okay, der ist vielleicht ein guter Geschäftsmann oder so. Mhm. Aber dass der dann, der ist ja völlig hilflos. Der fährt zurück, weil er nicht weiß, was er machen soll.
Ja.
Und dann dieser Vorschlag mit Mund-zu-Mund-Beatmung.
Atme ihm in den Mund, hat er gesagt.
Wie hat blöd Jesse ist er? Auch gar keine Lust drauf.
Walter sagt ja, das macht man nicht mehr und verweigert sich. Und dann sagt Tuco, Jesse soll das machen, aber Walter hält ihn zurück. Jesse hätte es ja gemacht aus Angst.
Ja.
Gut, aber was hat das noch für einen Sinn? Er ist offensichtlich innerlich verblutet. Ja. Was bringt da Luft noch, wenn man kein Blut mehr hat?
Und Tuco hat keine Kontrolle in dieser Szene.
Ja, absolut nicht.
Man könnte denken, dass es ihm vielleicht auch egal ist. Eigentlich, ja, lass ihn sterben, komm, wir fahren weiter. Aber der Pferd dreht ja plötzlich um, fährt panisch zurück, weiß überhaupt nicht, was er tun soll, schreit da die Leute an. Und da habe ich schon gedacht, Tuco, was?
Also besonders smart ist er nicht, ne?
Gar nicht.
Nee. Also, dass er auch wirklich denkt, normale Wiederbelebungsmaßnahmen würden hier jetzt noch irgendwie helfen. Also er scheint ja überhaupt nicht zu checken, was er da eigentlich gerade angerichtet hat.
Nee. Und Gonzo fand ich interessant, dass er diesen Kommentar abgelassen hat. Verdammt, Tuco. Mhm. Wo ich gedacht habe, hat er nichts gelernt von seinem Kollegen? Weil der hat ja auch einen Kommentar zu Walter und Jesse abgelassen und wurde daraufhin totgeprügelt. Mhm. Und Gonzo ist so genervt von seinem Boss. Mhm. Und sagt so, ja, verdammt.
Ja, die scheinen ein bisschen ein anderes Verhältnis zueinander zu haben. Aber ich glaube, Gonzo muss halt auch nicht so Angst haben. Tuco ist ja deutlich kleiner als er. Und ich glaube, der könnte sich schon wehren, wenn Tuco ihn jetzt auch angreifen würde.
Ja, aber das würde für Gonzo nicht gut enden, wenn er mit seinem Boss in einem Faustkampf
geht. Klar, der würde ihn dann abknallen.
Ja, oder irgendwen anders das machen das lassen, einen Tag später.
Also ich glaube, die stehen ein bisschen anders zueinander. Aber Gonzo traut sich ja sogar dann zu Tuco zu sagen, als er sagt, versteck ihn jetzt hier irgendwo, schieb ihn unter irgendein Auto. Wir können ihn nicht hier lassen mit den Ratten und Krähen. Das wäre schon sehr unchristlich von uns.
Ja.
Gonzo hat ja auch so ein riesiges Kreuz um den Hals. Und das fand ich auch mutig von ihm.
Ja, stimmt. Aber ist halt die Frage, wie die sonst damit umgehen mit solchen Situationen. Da wird ja öfter mal einer sterben.
Das wird nicht das erste Mal gewesen sein.
Und ich gehe schon davon aus, dass die Tuco wird. Der wird nicht diese Stellung haben, wenn ihm seine Mitarbeiter, so nenne ich sie jetzt mal, komplett egal wären. Ja. Wenn er sie einfach, wenn sie sterben, einfach überall liegen lassen würde.
Ja.
Von daher ist es, hat er da auf jeden Fall einen Punkt. Also Gonzo ist schon überrascht von dem, was da passiert.
Wahrscheinlich prügelt Tuco sonst halt einfach nicht die Mitarbeiter tot, aber ich denke, die da irgendwo zu verscharen, ist einfach schon
der normale Ablauf.
Ja, aber gut, das wusste ja Tuco nicht. Das hat ja Gonzo dann so entschieden, ihn nicht wirklich zu verscharen.
Ja.
Also, aber er sollte sich ja auch beeilen. Tuco hat jetzt nicht noch Bock, da jetzt noch stundenlang zu warten.
Nee, der hat Termine.
Es ist ja auch warm in der Sonne. Er hat Termine, er ist Geschäftsmann, ganz klar. Da muss Gonzo auch dann mal ein bisschen zackig machen, ne? Und er schiebt ihn ja dann unter einen Stapel Autos. Und man hört auch schon, wie diese Autos wackeln.
Ja.
Das spielt vielleicht später noch eine Rolle. Aber was auch noch eine Rolle spielen wird, das merken wir uns mal ganz doll, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen.
Der Hut.
Nee, ausnahmsweise nicht. Du hast gesagt, Tuco kann nur durch Gewalt an diese Stellung gekommen sein.
Ja.
Und das merken wir uns einfach mal. Oder vielleicht erfahren wir ja noch, dass es vielleicht auch ein bisschen anders war.
Vielleicht war es auch wie im englischen Königshaus, dass er einfach da reingeboren wurde. Vielleicht war sein Vater irgendwie so ein richtig berüchtigter, sehr bekannter Drogenboss, der ein ganz anderes Kaliber hatte als sein Sohn. Und
vielleicht ein bisschen smarter, um auch ein Imperium
aufbauen zu können. Und er hat dann seinen Sohn da irgendwie versucht, in diese Rolle reinzupressen. Und ja, das ist jetzt draus geworden. Wir werden bei meiner Prediction noch mal kurz über Tuco reden müssen.
Ja.
Erinnere mich dran.
Ich erinnere dich dran. Die Szene endet auf jeden Fall so, dass Walter und Jesse dann langsam den Rückzug antreten. Und Tuco sagt, wollt ihr jetzt schon los? Und Walter sagt, ich denke, wir sind hier fertig. Und Tuco sagt in einem ziemlich bedrohlichen Ton, ihr seid fertig. Und das hörte sich ja schon an wie eine Drohung. Und nicht nach dem Motto, ihr seid jetzt fertig, ihr könnt jetzt los. Sondern in einem etwas übertragenderen Sinne, ihr seid jetzt hier fertig.
Ja, auf diese Situation baut ja dann auch die ganze Folge auf. Diese Bedrohungssituation, die dort entstanden ist. Eben aus der Tatsache heraus, dass die beiden jetzt offenbar bei einem Mordzeuge waren.
Ja.
Aber ich weiß nicht, das ist ja schon ein sehr kriminelles Milieu, in dem die da unterwegs sind.
Ja.
Und Jesse und Walter machen sich auch ganz schön in die Hose in der Folge.
Ja.
Es ist ihre Angst, dass sie jetzt erledigt werden, weil sie eben Zeugen sind.
Mhm.
Aber ich meine, so ganz habe ich es nicht gefühlt.
Nicht?
Nee, weil das ist ja, wie gesagt, das ist sowieso ein kriminelles Milieu. Und Walter und Jesse wissen doch auch, nur weil wir Zeugen sind, heißt das ja nicht, dass wir jetzt plötzlich zur Polizei rennen und Tuco verraten, weil wir wissen ja alle, wie das für Walter und Jesse enden wird.
Ja.
Also es ist ja nicht so, als hätte Tuco nichts gegen die beiden in der Hand.
Ja.
Tuco kann ja auch, könnte ja auch die beiden sofort in Knast stecken, lebenslang, wenn er wollte.
Klar.
Und diese beiden Parteien, die sich da gegenüberstehen, haben jeweils etwas in der Hand der anderen Partei gegenüber.
Mhm.
Und ich finde, dass das ja in dieser Folge für mich nicht so ganz glaubwürdig erschien. Wobei natürlich von Tucos Partei eine ernste Bedrohung dann doch im Laufe der Folge ausging. Oder es wurde wurde Angst gemacht mit Präsenz.
Ja, das stimmt. Aber wir schließen jetzt ja aus dem Ganzen, was in der Folge noch passiert ist, eine bestimmte Sache. Es ist ja noch gar nicht gesagt, dass Tuco die beiden wirklich umbringen möchte. Er kann ja auch aus anderen Gründen Präsenz zeigen.
Ja.
Also vielleicht hast du ja sogar recht und Tuco sieht das so wie du.
Mhm.
Und Walter und Jesse fühlen sich jetzt einfach bedroht, weil sie gerade gesehen haben, wie Tuco einen Menschen totgeprügelt hat.
Ja.
Einen Menschen, der ihm ja nicht ganz fremd war.
Ja.
Also, ja. Aber die beiden sitzen ja im Auto. Und Walter rechnet dann kurz mal durch, wie viel Geld die beiden denn überhaupt oder wie viel Geld er vor allem braucht. Jesse zieht ja einfach nur mit, damit sie dann von Tuco auch loskommen können und damit seine Familie versorgt ist. Und er geht davon aus, er hat noch 2 Jahre Lebenszeit und er muss das Haus abbezahlen, das Studium der Kinder sichern und Lebenshaltungskosten decken. Und das Ergebnis ist dann, dass er $737,000 braucht.
Der Name der Folge im Englischen.
Genau. Und das war beeindruckend, Walter, wie der das im Kopf gerechnet hat.
Ja, das war beeindruckend, aber ich glaube für einen Naturwissenschaftler oder, na gut, Mathematiker ist er ja nicht,
Nee. Ist
das jetzt nicht so die komplizierte Rechnung. Aber das alles im Kopf zu überschlagen ist natürlich.
Allein die ganzen Kosten im Kopf zu haben, weißt du, was deine Lebenshaltungskosten sind?
Ja.
737? Ja, okay. Also ich hätte von den Kosten, die er aufgezählt hat, eigentlich nichts im Kopf gehabt. Keine Ahnung.
Was sagt das über dich, Luisa?
Ja, deshalb frage ich mich jetzt auch, weil ich gedacht habe, du weißt das auch nicht.
Jetzt gehen wir dann nächste Folge einmal durch.
Ja, aber diese Zahlen sind auf jeden Fall valide, denn ich habe gelesen, dass ein Wirtschaftsprüfer diese Szene mitgeschrieben hat und das auf jeden Fall realistisch ist, was Walter da rechnet. Zumindest im Jahre 2008.
Also so komplex ist das nicht, sich das auszurechnen, wie viel Geld man oder die Familie quasi braucht, um zu überleben.
Ja.
Ich finde,
wenn du das sagst, dann machst du das gleich mal.
Ich finde es aber irgendwie auch ein bisschen naiv von den beiden, oder? Weil Walter rechnet sich da aus, dass sie es 11 Wochen, er überschlägt es dann, 11 Wochen durchziehen müssen.
Mhm.
Und ich habe mich dann gefragt, ja, aber was ist denn nach den 11 Wochen?
Das ist komplett naiv.
Als ob er dann zu Tuco geht und sagt, so, ich habe fertig. Hier ist das letzte Päckchen. Wir beiden sind raus. Ciao.
Das ist ja immer noch derselbe Tag wie die letzte Folge der letzten Staffel.
Ja.
Und in der Staffel wurde uns ja ziemlich eindrücklich gezeigt, Walter unterschätzt dieses Milieu komplett. Er kennt sich da nicht aus.
Ja.
Auch wenn er zwar durch Dominanz irgendwie durchkommt und sogar dominiert halt.
Ja.
Hat er ja eigentlich keine Ahnung, wie das läuft. Und Walter geht ja immer wieder davon aus, dass Drogenbusiness eigentlich nur so ist wie ein normales Business. Und er denkt dann, okay, man kann ja kündigen.
Und ich glaube, dass Jesse das weiß,
aber
in dem Moment nichts sagt, weil er ist sowieso total überfordert, gerade mit der Situation. Es ist viel passiert davor und Jesse kann das verarbeitet gerade noch, was passiert ist und denkt sich so, während Walter da rechnet, ja, alter Mann, das ist alles richtig, aber du wirst nicht einfach da aussteigen können. Aber er hat jetzt keinen Nerv damit, Walter, darüber zu reden.
Walter denkt ja auch immer noch, er wäre anonym.
Ja.
Tuco weiß ja gar nicht, wer er wirklich ist. Und
auch
das
naiv.
Ist natürlich auch naiv, genau.
Ja.
Also es ist komplett, komplett bescheuert, aber erstmal natürlich eine interessante Rechnung, dass er jetzt denkt, 11 Wochen noch und dann kann er zurück in sein altes Leben, dass er überhaupt für sich immer noch davon ausgeht, kann ich alles vergessen.
Ja.
Wie ein Mensch vor mir totgeprügelt wurde, wie ich 2 Menschen umgebracht und zerstückelt und in Säure aufgelöst habe, lasse ich einfach alles hinter mir. Kein Problem.
Gut, aber so eine Wahl hat er dann am Ende auch nicht, ne?
Ja.
Es ist nämlich jetzt schon dazu so gekommen. Und
das stimmt, man kann es nicht mehr rückgängig machen.
Es gibt kein Zurück.
Absolut. Ja, dann kommt Walter nach Hause und als Skylar gerade für schöne Haut sorgt und sich eine Maske macht und ihn immer wieder ruft, antwortet er gar nicht. Denn er begrüßt sie nicht, er geht gleich zum Fernseher und zappt einmal durch. Er redet nicht mit Skylar, sondern versucht einfach.
Zombie.
Ja, echt, ne? Voll ferngesteuert ist er eigentlich. Er redet nicht mit Skylar, sondern versucht einfach eine schnelle Nummer in der Küche zu schieben. Und dass sie Nein sagt, ignoriert er erstmal. Bis sie sich wirklich wehtut und sagt Au, weil sie sich mit dem Kopf am Kühlschrank stößt, dann hört er auf. Aber eigentlich wollte er sie gerade vergewaltigen. So kam es erstmal rüber. Und sie sagt dann, also sie schiebt dann sein Verhalten auf seine Todesangst und sagt, dass sie dafür Verständnis hat, dass das gerade für ihn eine schwierige Zeit ist, aber dass er das bitte nicht so an ihr auslassen kann.
Die Szene fand ich relativ krass, ehrlich gesagt, weil das ja. Walter versucht, seine Frau zu vergewaltigen.
Ja.
Also ich meine, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass mir Walter relativ unsympathisch ist. Das ist ja schon mal nochmal eine extreme Steigerung, nicht von, gut, man kann jetzt Straftaten gegeneinander aufwiegen, ist jetzt schwierig.
Ja.
Aber dass er dann Gewalt anwendet in dieser Form gegen seine eigene Familie, finde ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt.
Ja.
Hätte ich auch nicht erwartet.
Nee, fand ich auch eine tolle Szene. Also, naja gut, sie hat Nein gesagt und er hat es immer weiter versucht.
Ja.
Also das war ja schon
Also ist jetzt schwer, das zu definieren.
Ja,
ich würde
ja
sagen, es ist eine versuchte Vergewaltigung.
Also es kam auf jeden Fall so rüber, weil es
ja
war ja schon extrem. Man hat ja auch gemerkt, wie sie sich ja auch körperlich
ja
versucht hat zu wehren, aber er hat das ja gar nicht zugelassen.
Nee.
Und das war schon eine heftige Szene und das war absolut
Und Skylars Reaktion fand ich komisch, weil sie hatte erstaunlich viel Verständnis dafür.
Ja.
Also.
Und sie hat auch gleich das Gespräch gesucht. Er musste gar nichts sagen.
Ja.
Er musste sich.
Er ist einfach rausgehört, hat sie hingesetzt.
Genau. Er wirkte auch weiterhin einfach komplett gleichgültig. Und sie hat dann gleich gesagt: Nicht so schlimm. Du hast ja auch Todesangst, aber lass das bitte nicht so an mir aus.
Vielleicht hat sie es selber auch in dem Moment nicht begriffen. Also, es
ja
ist ja schon sehr extrem übergriffig.
Ja. Vielleicht hat sie es auch nicht so empfunden, wie wir es dann jetzt gesehen haben. Also ich glaube, wenn sie das wirklich als versuchte Vergewaltigung empfunden hätte, dann wäre sie schon aufgelöster gewesen in dem Moment.
Ja, ist schon problematisch, dass sie es nicht sieht.
Ja.
Also die Szene fand ich ziemlich doll, ehrlich gesagt.
Ja, fand ich auch. Aber mir ist natürlich wieder aufgefallen, Walter ist ins Haus gekommen und er hatte noch den Hut auf.
Mhm.
Und der Hut ist ja eigentlich das Zeichen für Heisenberg, der böse Walter.
Ja.
Und er hat den mit ins Haus gebracht. Ist das vielleicht auch irgendwie eine Metapher dafür, dass Walter das, was ihm heute passiert ist, nicht abgrenzen konnte? Er ist nicht nach Hause gekommen und in seine alte Rolle geschlüpft, sondern er hatte das alles noch irgendwie bei sich und er war noch der böse Walter, der Walter, der gerade gesehen hat, wie jemand getötet wurde. Und hat ja dann auch sich Skylar gegenüber so verhalten, wie er das normalerweise nicht machen würde. Denn dieses Befummeln in der Schule und da irgendwie so ein bisschen, das ist ja ein ganz anderes Level gewesen als
ja
das, was wir da jetzt gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube auch, dass er nicht mehr, dass es ihm sehr schwer fällt, jetzt die beiden Welten auseinanderzuhalten.
Ja.
Und das, was gerade alles um ihn herum passiert, ihn es in einer Form überfordert, dass er auch diese Trennung zwischen den beiden
ja
Walters nicht mehr hinbekommt.
Ja.
Und das ist ja eigentlich ein Signal, dass es gerade auf eine sehr extreme Situation zusteuert.
Ja, würde ich auch sagen. Aber Walter Jr. kam ja dann nach Hause. Man hat Skylars halbes Gesicht an dem Kühlschrank gesehen, weil sie so eine Gesichtsmaske hatte und sie wurde halt gegen den Kühlschrank gedrückt
ja
und es ist ein Abdruck geblieben. Und er sieht das auch. Was hat er sich wohl gedacht in dem Moment? Was denkt ein Kind denn, also er ist ja kein Kind, aber das Kind der beiden denn dann, was ist hier denn passiert?
Ich hatte das Gefühl, dass er schon sich gedacht hat, was wohl passiert sein könnte. Aber er wirkte, also jetzt nicht, dass Walter seine Mutter versucht hat zu vergewaltigen, sondern dass
ja
sie vielleicht da einfach Sex hatten irgendwie, keine Ahnung.
Ja.
Aber die Szene war unnötig, fand ich, weil man konnte aus seinem Gesicht jetzt nicht so viel rauslesen.
Schlecht geschauspielert vielleicht?
Vielleicht schlecht geschauspielert. Er wirkte gleichgültig und ist dann aus dem Bild gelaufen.
Ja, ihn interessiert das alles nicht
ja
so.
Ja, und ich habe mir gedacht, okay, wofür ist die Szene jetzt gut? Ist sie einfach gut, dass also ist das ist ja die einzige Szene, in der Walter Jr. mitspielt in der Folge,
ja,
glaube ich.
Ja.
Ist das jetzt so eine Szene, damit der Schauspieler sein Geld bekommt, weil er irgendwie einen Vertrag hat für x Folgen? Weil eigentlich hätte man das auch rausschneiden können, oder?
Finde ich nicht. Weil das ja nochmal zeigt, Walter war jetzt nicht nur Skylar gegenüber komplett gleichgültig und hat sich unmenschlich benommen. Mhm. Skylar hatte ihn auch darauf hingewiesen, Walter Jr. kommt gleich nach Hause. Normalerweise würdest du doch denken, okay, meine Eltern, wenn die da sowas irgendwie veranstalten, dann ist denen das schon wichtig, dass das Kind die nicht dabei erwischt.
Ja.
Und auch das war ihm egal. Auch,
also aber das ist ja noch die Szene davor. Das ist ja nicht die Szene,
in der... Aber das hängt ja zusammen.
Ja, aber nach dieser Argumentation brauchst du ja Walter Jr. gar nicht dann in der
Szene. Doch, weil wir dann nochmal sehen,
dass es ihm auch egal ist.
Das wäre auch für ihn schockierend gewesen, das jetzt zu sehen. Und das war Walter auch egal. Skylar weist ja extra darauf hin, der soll uns nicht erwischen.
Ja.
Ja, und dann sieht man nochmal, sie hat das nicht einfach so gesagt. Doch klar, die waren ja gerade erst im Garten, da kam er ja schon nach Hause, die wären ja mitten dabei gewesen.
Ja, kann sein. Also es gibt ja einen Schnitt dazwischen und Walter sitzt dann im Garten, wir wissen dann nicht, es wird unmittelbar danach gewesen sein.
Denke ich schon. Das soll nochmal wahrscheinlich einfach nur zeigen, Skylar hat das nicht einfach so gesagt als Ausrede, sondern das stimmte wirklich und Walter wusste wahrscheinlich auch, dass es wirklich stimmt, das war ihm egal.
Ja, das kann sein, dass Walter Jr. dann wirklich nach Hause gekommen ist.
Ja.
Ja.
Hätte man es jetzt gebraucht, nicht unbedingt, aber das trifft ja auf viele Szenen.
Hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Ja. Ja, zum Glück geht ja die Folge dann weiter.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen, zu Ende wäre.
Ja, wäre ein bisschen langweilig gewesen. Denn Jesse und Walter machen sich jetzt Gedanken, wie sie weiter mit Tuco umgehen sollen. Und Jesse hat wirklich richtig Angst, dass Tuco die beiden töten möchte und hat sich deswegen eine Waffe gekauft. Mhm. Walter macht Jesse klar, dass Tuco zu gut beschützt ist und umgeben von 1000 Leuten andauernd, also man kann ihn nicht erschießen. Und
kann man schon, aber...
Ja, aber man würde dann auch selber sterben.
Ja.
Ja, aber dann werden die beiden irgendwie von einem schwarzen Van verfolgt. Das fällt erst Jesse auf, später dann auch Walter. Und dann machen sie sich beide doch ziemlich Sorgen. Und Walter steht dann zum Beispiel eine ganze Nacht mit einem Messer bewaffnet am Fenster und beobachtet diesen Van. Und dann fällt ihm ein, dass sie Tuco mit Gift töten könnten. Und er entscheidet sich, Jesse findet das dann auch gut, aber er entscheidet sich für Rizin. Und damit wollen sie ihn vergiften. Davon reicht nur ganz wenig. Und das wollen sie dann in das Meth mischen, wollen ihm eine neue Probe geben. Und dann schnupft er das und dann würde er sterben. Und es würde aussehen wie eine Grippe.
Wie findest du den Plan?
Finde ich top.
Ja?
Finde ich richtig.
Ja, du bist auch ein wasserdicht. Gifttyp?
Ich bin eindeutig Gifttyp. Also das andere wäre mir alles viel zu nah und auch viel zu
physisch.
Ja, also das wäre mir gar nichts.
Und dann diese Schmauchspuren an der Hand.
Ja, igitt. Nee, das würde ich nicht gut finden, aber Gift finde ich super smart. Sie sind dann ein bisschen weiter weg. Dann sieht es auch noch so natürlich aus, dass sich keiner wundern würde. Tuco ist ein Drogenabhängiger. Der Körper ist bestimmt sehr geschwächt. Und wenn der eine schwere Grippe hat, ja, dann kann er vielleicht auch daran sterben. Und da würde man jetzt ja nicht darauf kommen, dass das Walter und Jesse waren. Denn er würde ja nicht unmittelbar sterben, sondern so ein paar Stunden später. Also, ich finde es super. Und auch mit der Probe Meth. Die wissen ja, er nimmt jedes Mal erstmal was davon, um das zu testen. Also super smart.
Ich glaube nicht, dass das geklappt hätte. Ich glaube, dass Tuco ist zwar blöd, aber ich glaube, dass er nicht so blöd ist. Die Stimmung zwischen diesen beiden, wie ich jetzt vorhin schon so schön Parteien genannt hatte, Beamtendeutsch,
ja,
ist ja angespannt. Mhm. Und wenn Tuco dann aus dem Nichts nochmal so ein kleines Säckchen gegeben wird mit einer neuen Probe, glaube ich schon, dass Tuco da aufgehorcht hätte. Ja. Und ich glaube auch, dass, wenn er nicht selbst aufgehorcht hätte, dass es seinen Kumpels, seinen Handlangern, dass da einer gesagt hätte, hey, warte mal ganz kurz.
Glaube ich nicht.
Nee?
Der ist immer schon stoned, wenn er ankommt. Man hat es ja eigentlich auch kaum gesehen, dass da irgendwas drin ist. Sie wollten ja sowieso sagen, es ist was Neues mit Special Effect. Also
ich glaube, ich hätte mir ganz schön in die Hose gemacht, wenn es dann dazu gekommen wäre, ihm das zu geben.
Ja, natürlich.
Weil was machst du denn, wenn er sagt, ja, probiert ihr das doch erstmal?
Ja, das
wäre ja, dann würde ich, gelaufen. Wenn ich Walter wäre, würde ich sagen, hier, Jesse, mach mal.
Ja. Oh Gott, das wäre ganz schlimm. Ja, natürlich, ist weiterhin ein heikler Plan, aber du kannst ja niemanden auf sichere Bank umbringen.
Es wäre eine bessere Idee, als ihn einfach abzuknallen und dann selber drauf zu gehen. Das stimmt schon. Also ich habe jetzt da noch nicht so viele Gedanken drauf verschwendet, wie man Tuco beseitigen könnte. Wenn es keinen besseren Plan gibt, dann ist es vielleicht schon ein ganz guter Plan. Aber ich finde ihn riskanter als du, glaube ich, und auch riskanter, als er in der Serie dargestellt wird.
Sie müssen ja eine Lösung finden. Sie sind ja überzeugt, sonst sterben sie.
Ja.
Und du kommst ihm nicht so nah, um ihn irgendwie erstechen oder erschießen oder verprügeln oder was auch immer zu können. Also
es gibt keine Situation, in der es einen fairen 1-gegen-1 Kampf mit Messer gibt.
Ja, genau.
Wie wir ihn alle
lieben.
Ein Duell,
ja, lieben wir doch so, ja. Jesse hatte ja als erster Angst und er war dann bei so einem Doggy-Style-Hotdog, glaube ich, hieß der Laden, bei so einem komischen Imbiss, wo so ein riesen Dackel steht, der so.
Hotdog?
Nee. Hotdog. Irgendwas mit Dog auf jeden Fall.
Ja.
Wo so ein Dackel steht, der dann, also aus LED-Licht und der wedelt so. Mhm. Und Jesse sitzt davor. Und das ist eine wunderbare Waffenübung. Also keiner hätte geahnt, dass da irgendwas vor sich geht.
Ganz unauffällig.
Ja, denn Jesse legt Geld unter sein Tablett. Jemand anderes nimmt das Geld dann weg, kommt 20 Sekunden später wieder ins Bild
und
legt eine Tüte hin. Und in der ist dann die Waffe drin. Also es war ausgebufft bis ins letzte Detail.
Ja, ja, da wäre niemand drauf gekommen. Da, nee. Ich meine, da waren ja auch andere Leute, ne, die,
ja,
die werden das wohl beobachtet haben. Aber vielleicht ist es auch egal an der Autostelle. Vielleicht wird da immer mit Waffen gehandelt.
Albuquerque scheint ja nicht der Ort zu sein, an dem es irgendwie keine Kriminalität gibt.
Ich finde, dass Jesse in dieser Folge man merkt ihm an, dass er sehr gekränkt ist in seinem Stolz. Er wird wiederum kommandiert von Tuco.
Also, von Walter auch die ganze Zeit.
Ja, aber Tuco hat ihn ja ins Krankenhaus geprügelt.
Ja.
Und man sieht es ihm an, dass er ganz schön am Boden ist. Nicht nur, weil er sich in dieser akuten Bedrohungslage befindet, sondern auch, weil er in seinem Stolz gekränkt ist.
Würde ich ganz anders einschätzen. Also ich finde auch, man sieht, dass er am Boden ist. Er hat das Gefühl, es muss unbedingt gehandelt werden, sonst war es das hier bald. Also er verspürt auf jeden Fall einen Druck, jetzt was zu machen. Aber ich glaube nicht, dass Jesse der Typ ist, der irgendwie stolz ist und in seinem Stolz gekränkt werden könnte oder so. Und vor allem nicht, der dann zu einem Mord tendieren würde, nur weil er irgendwie runtergemacht wurde.
Aber er wird ja schon ganz schön gedemütigt von Tuco.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube eher, dass ihn das nochmal darin bestätigt, mit dem können wir nicht länger zusammenarbeiten. Und er weiß, wir können hier nicht einfach kündigen.
Ja.
Wir haben die Möglichkeit, den loszuwerden oder selbst draufzugehen. Ich glaube, ihm geht es wirklich nur ums Überleben. Ich finde nicht, dass er den Eindruck macht, ein besonders stolzer Mann zu sein.
Ja. Weiß ich nicht.
Vielleicht werden wir es ja noch erfahren.
Vielleicht.
Es geht ja weiter.
Wie geht's weiter, Luisa? Ich habe nicht weiter geguckt.
Ja, ich verrat's nicht. Aber meistens ist Staffel 2, Folge 1 nicht das Ende einer Serie. Also würde ich jetzt auch einfach mal von ausgehen. Ja, es gibt dann noch eine Side-Story, nämlich ein Drama um Marie. Es gibt dann eine sehr schöne Szene. Sie ist bei sich zu Hause in der Küche, hört Entspannungsmusik, so Meditationsmusik, streckt ihren Kaffee mit 5 Paketen Süßstoff und redet Skylar währenddessen belangloses Zeug auf den Anrufbeantworter, während sie komplett ignoriert, dass Skylar nicht mit ihr reden möchte und sie offensichtlich immer wegdrückt und ja, sie wiederum einfach ignoriert. Und Hank kommt dann dazu und fragt nochmal nach, wann sie heute Abend denn essen gehen wollen. Und erinnert Marie an ihren Termin bei Dave, einem Therapeuten. Sie tut dann so, als wüsste sie von nichts und geht einfach aus dem Haus. Hank geht ihr hinterher und ein Kind spielt da gerade auf der Straße und fährt mit so einem Spielzeugauto durch die Gegend. Und es fährt Marie gegen den Fuß. Und das Kind entschuldigt sich dann, aber es entschuldigt sich nicht bei ihr, sondern bei Hank. Und das lächelt sie erstmal so weg, fährt dann mit ihrem VW Beetle, ein extra,
Auto.
Ja, schönes Auto, ein extra Schlenker, um dann das Spielzeugauto des Jungen zu zerstören. Hank ist das Ganze ziemlich peinlich. Er geht dann zu dem Kind und sagt, ach, sie ist manchmal irgendwie ein bisschen.
Er weiß es auch nicht genau.
Und gibt ihm einfach Geld für das Spielzeugauto.
Also,
ein Kind, auch sehr komische Reaktion.
Marie fährt auf jeden Fall ihren eigenen Film in dieser Folge.
Komplett.
Sie steht wirklich neben sich und scheint offenbar alles zu verdrängen, was sie persönlich in einem schwächeren Licht darstellt.
Ja, das denke ich auch. Also,
sie ist fast unheimlich in der Folge.
Finde ich auch, weil sie ja scheinbar wirklich nicht checkt, warum, also dass Skylar sie gerade nicht ignoriert. Sie ruft ja auch später nochmal an und sagt, jetzt habe ich extra früher angerufen, bevor ihr aus dem Haus seid, damit wir uns noch erwischen. Jetzt erwischen wir uns schon wieder nicht. Und sie checkt, glaube ich, wirklich nicht, dass Skylar nicht mit ihr spricht, weil sie ein Diadem geklaut hat und Skylar das geschenkt hat und sie in eine unfassbare Lage gebracht hat. Das scheint sie wirklich zu verdrängen. Also sie ist wirklich ein bisschen unheimlich. Und auch, dass sie das Auto einfach so überfährt, nur weil der Junge sich nicht bei ihr entschuldigt hat. Das ist ein Kind.
Ja, sie wirkt. Ich habe irgendwie so, habe ich so an Klaus Kinski gedacht, ja, als ich diese Szene geguckt habe.
Ja.
Vielleicht, weil ich auch gerade ein paar YouTube-Shorts von Klaus Kinski immer reingespült bekomme.
Ja.
Aber die beiden haben irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit in der Art und Weise, wie sie sich verhalten.
Ja.
Oder von Klaus Kinski hat man ja mal gesagt, sobald dieser Mann nicht im Mittelpunkt stand, ist er komplett ausgeflippt.
Ja.
Und das.
So wirkt es auch, das stimmt.
Scheint ja bei Mary auch irgendwie der Fall zu sein, wobei sie dann sehr passiv-aggressiv wird.
Ja. Sehr nach außen hin, man kann ihr ja nichts vorwerfen. Sie
und
ist freundlich.
Ich glaube wirklich, dass sie, also sie muss, vielleicht hat sie irgendeine Condition, in der sie wirklich Dinge verdrängt und einfach sagt, nee, heute habe ich, also sie sagt, der Therapeut ist gar nicht heute.
Ja.
Dabei, ich meine, Hank weiß, dein Therapeutentermin ist heute.
Ja.
Und in ihrer Welt scheint sie davon auszugehen, dass das wirklich nicht so ist. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie lügt oder so,
nee,
sondern in ihrer eigenen Welt irgendwie ist.
Ja.
Da würde mich wirklich irgendwie eine psychologische Einschätzung interessieren, was das für eine Diagnose wäre.
Ja, würde mich auch interessieren. Also weil Hank ist ja schon wirklich auch, er ist ja sehr nett zu ihr, aber er ist ja trotzdem auch straight und sagt, das ist gerade ein Warnschuss. Sie haben gerade Gnade vor Recht walten lassen, dass du jetzt nur zum Therapeuten musst und nicht Sozialstunden ableisten musst oder ins Gefängnis musst oder so. Da kannst du wirklich glücklich sein. Reiß dich jetzt zusammen.
Ja.
Aber nee, es ist nicht heute. Es ist erst Donnerstag.
Ja. Aber was mir sehr gut gefallen hat in der Szene, ist Maries Gedankengang zu den Asiaten, ob die denn auch mal europäisches Essen to go.
Amerikanisches.
Ja, amerikanisches. Ich habe dann drüber nachgedacht und habe so gedacht, okay, ja, eigentlich spannender Gedanke, ob weiß ich nicht, Chinesen sich Grünkohl to go irgendwo holen.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Fand ich ja, ein stimmt. lustiger Gedanke.
Ja, fand ich auch. Auch, dass sie als Beispiel Hackbraten mit Kartoffelbrei, da habe ich so gedacht, ihr Amerikaner, ihr fresst ja wohl Burger. Was heißt hier Hackbraten?
Das ist ja so ein, das ist ja ein klassisches To-Go-Essen. Das wird es, glaube ich, in Asien auch geben.
Ja, ja.
Aber der Gedanke war einfach lustig, dass man dann Hackbraten, Grünkohl.
Ja,
was esse ich denn immer noch so gerne? Luisa, sag doch mal, was ich gerne esse.
Ich esse ein paar Spiegelei.
Königsberger Klopse to go.
Ja, ja. Oh, lecker.
Sie, wenn es damals schon Sprachnachrichten gegeben hätte, würde sie Skylar mit Sprachnachrichten bombardieren.
Absolut.
Klar, also der Anrufbeantworter ist ja im Prinzip nichts anderes, aber da musste ich so dran denken, okay, das wäre, wenn man es heute filmen würde, würde sie eine Sprachnachricht aufnehmen. Weil auch dieses. Weil sie auch so belangloses Zeug da irgendwie raufquatscht.
Ja.
Und
ja, also es ist ein witziger Gedanke, aber natürlich ist es belanglos und nichts, was man jetzt jemandem auf den Anrufbeantworter quatschen muss, um da irgendwie sich mitzuteilen. Also
der Becher fand ich auch sehr gut. We see right through you. Sie arbeitet,
Radiologie.
Genau, sie arbeitet ja in der Radiologie.
Ja.
Und diese Art der, ja, es ist ja irgendwie auch Werbung für diesen Radiologen, würde es in Europa nicht geben.
Nein, das glaube ich auch nicht. Du gehst ja auch nicht zum Radiologen, wenn nichts ist. Es ist ja absolut eigentlich nicht der Ort für Witze, ne?
Nee, das fand ich sehr gut. Aber man merkt, so wie sich bei Walter was zusammenbraut, baut sich auch bei Marie was zusammen.
Genau.
Da entsteht auch irgendein Druck, der irgendwo hingehen muss.
Ja.
Und ja, ich bin gespannt, wo das hinführt, ehrlich gesagt.
Ich auch, denn sie werden ja wirklich beide immer irrationaler und gleichzeitig impulsiver.
Ja.
Und es ist eigentlich witzig, dass es so parallel läuft, aber in so unterschiedlichen Extremen.
Ja.
Auch wenn Maria irgendwie unheimlich rüberkommt, Walter ist ja schon ganz anderes Kaliber.
Ja.
Ja. Währenddessen ist Hank aber dann auch bei der DEA und er kommt morgens rein und sagt Steve Gomez nicht mal guten Morgen. Und sie gucken sich dann das Überwachungsvideo von Walters und Jessys Einbruch an und sind erst davon beeindruckt, dass es Profis sein müssen, denn wie sie die Tür öffnen, ist ja wirklich super smart. Und später sind sie dann aber einfach belustigt, weil die beiden dieses Fass tragen und Hank sagt, warum rollen sie es nicht einfach? Also auch die beiden waren nicht so smart wie du
die
und haben das Golfkart.
Ja,
genau. Und sie hätten auch nicht das Golfkart genommen. Und Hank erkennt dann aber, dass scheinbar hier klassisches Spiker-Meth gekocht werden soll, denn dafür nimmt man Melatonin. Und das weiß er.
Hank ist ein richtiger Experte.
Ja, ist er. Ist er auf jeden Fall. Er ist, glaube ich, schon gut in seinem Job, auch wenn er irgendwie unprofessionell ist.
Aber die Szene fand ich langweilig.
Ja, aber ich glaube, sie ist kurz wichtig. Ich fand sie auch langweilig. Ich finde sie nur wichtig, damit wir wissen, die sind dem weiterhin auf der Spur. Ja,
diese, dass sie sagen, dass das Studenten sein könnten.
Genau.
Das ist ja sehr dicht an Walter dran.
Genau, Chemiestudenten. Also sie sprechen schon an, man muss Ahnung von Chemie haben, ja, um zu wissen, man kann auch ohne Pseudo-Meth kochen. Also dieser Gedanke, wir nehmen jetzt einfach Melatonin und nicht Pseudo-Ephedrin, ist jetzt, war natürlich schlau, aber ist ziemlich schnell aufgeflogen. Also so smart, zumindest in der Hinsicht, dass das leicht zu beschaffen ist und die DEA nicht darauf kommt und die jetzt richtig lange erstmal vielleicht für diese 11 Wochen einfach ungestört kochen können,
ja,
das geht nicht auf.
Nee. Also ja, die Folge ist an sich schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Mhm. Und diese Szene, ja, sorgt dafür, dass wir Spannung in den nächsten Folgen erwarten können.
Ja.
Die DEA ist am Start.
Genau. Und Walter hat die vielleicht dann auch ein bisschen unterschätzt und hat sie durch seinen smarten Kniff vielleicht erst recht noch auf seine Fährte gebracht, weil sie jetzt wissen, dass es jemand, der Ahnung von Chemie hat. Ja. Vorher hätte das ja random irgendjemand sein können. Viele wissen scheinbar, wie man mit Pseudo-Meth kocht.
Ist halt die Frage, ob dieser Twist dann, dass es offenbar jemand sein muss, der Ahnung von Chemie hat, wirklich stimmt oder ob das nicht unter Drogenproduzenten einfach Allgemeinwissen ist und eigentlich man dafür nicht Chemiestudent sein muss.
Da kennen wir uns wieder zu schlecht aus, Jasper.
Ja, Mann, wir brauchen mal Experten, Luisa.
Ja, Mann, Drogendealer hier, das wäre schon, Drogenkoch ja eigentlich eher.
Du kennst ja so viele, aber du sagst immer nicht mehr.
Ja, die haben mich gebeten, hier das nicht.
Aber die hören alle unseren Podcast.
Ja, ja.
Beim Arbeiten.
Ja. Ja. Naja, es geht auf jeden Fall in der Folge ja auch noch ein bisschen um Skylar. Denn die freut sich auf Holly und macht so ein paar Mama-Sachen und man merkt, sie ist eigentlich gerade, möchte eigentlich gerade in einer zuckersüßen Welt schweben, was wahrscheinlich auch normal ist zu diesem Zeitpunkt, ja, der Schwangerschaft. Egal, ob sie jetzt im 7. oder 9. Monat ist, auf jeden Fall erwartet sie bald ein Kind. Und gleichzeitig ist sie aber wirklich sehr verwundert von Walters Verhalten und gleichzeitig ist sie auch noch sauer auf Marie und ignoriert sie. Und daher kommt dann Hank zu ihr nach Hause und redet ihr ins Gewissen oder versucht zumindest ihr ins Gewissen zu reden. Denn er weiß von Maries Problem mit der Kleptomanie.
Ja.
Und das, damit hat Skylar scheinbar nicht gerechnet, was ich auch verstehen kann. Schließlich ist Hank Polizist, aber naja. Und sie wird dann wütend, dass Hank sagt, man müsste Marie jetzt unter die Arme greifen und ihr helfen. Obwohl Skylar doch eigentlich gerade diejenige ist, die Hilfe braucht. Schließlich ist sie eine 40-jährige werdende Mutter mit einem behinderten Kind, der sich immer mehr zurückzieht und ein Jugendlicher, der nichts mehr mit ihr zu tun haben will.
Ja.
Und dann auch noch einem krebserkrankten Mann, der sich auch immer mehr von ihr zurückzieht.
Ja.
Und warum hilft man jetzt nicht ihr? Warum verlangt Hank jetzt auch noch, dass sie in ihrer Lage jetzt noch Marie unter die Arme greifen muss? Und das finde ich von Skylar nicht in Ordnung. Denn es gibt immer, also nee, das ist schon wieder so ein Verhalten von ihr. Also die ist einfach eine Person, die ich nicht mögen würde. Denn das finde ich so, natürlich, ihre Probleme sind schlimm, auf jeden Fall. Und niemand möchte, glaube ich, mit ihr tauschen. Nichtsdestotrotz, Marie scheint ja auch wirklich ernsthafte Probleme zu haben und das ist ihre Schwester. Und ich finde, das ist einfach so doof, nur weil ich Probleme habe, darf jetzt kein anderer über Probleme reden. Ich würde das so sehen, wenn ich erwarte, dass jemand für mich da ist, erwarte ich gleichzeitig auch von mir, dass ich für diese Person da bin, bedingungslos.
Ja. Ich würde dir da auch zustimmen in der Form, dass nur weil man selbst Probleme hat, man auch sich um andere Leute kümmern kann und andere Leute auch das Recht haben, Probleme zu haben. Aber ich finde, wenn man die Probleme jetzt mal gegeneinander aufwiegt und sich ganz nüchtern betrachtet, wer hat hier welche Probleme, dann ist Skylar da absolut im Recht, total angekotzt zu sein, weil ich finde, sie kriegt wirklich viel Shit ab, diese Folge.
Ja.
Ihr Mann ist todkrank, sie ist schwanger. Ihr Mann hat auch noch versucht, sie zu vergewaltigen in der Szene. Er redet dann nicht mit ihr. Sie haben kein Geld, das Haus ist kaputt. Und Skylar hat Angst, alleine dazustehen mit all dem Kram.
Sie steht ja auch gerade schon mit ihrer Vorfreude auf das Baby allein da. Zumindest, wenn es um ihre ganz enge Familie geht. Walter Jr.
Genau,
entzieht sich und Walter
auch. Walter interessiert es auch überhaupt nicht.
Ja.
Und dann kommt auch noch Hank an, der überhaupt nicht weiß, wie er mit seiner Frau umgehen soll und sagt, rede du doch mal mit ihr. Ich weiß, ihr Frauen, ihr habt manchmal so Phasen, wo ihr so schlecht drauf seid, was Skylar auch schon auf die Palme bringt, verständlicherweise.
Verständlicherweise, ja.
Und es bricht so aus ihr heraus, weil sie ist wirklich genervt. Und ich kann das total nachvollziehen. Also, weil, was ist denn Maries Problem?
Naja, die ist offensichtlich psychisch krank.
Ja, die ist psychisch krank, die hat ein Diadem geklaut. Aber
und hat einen kompletten Realitätsverlust.
Ja, aber ich finde, dass also da hat sie jedes Recht auszuflippen, weil Hank weiß doch auch von Skylars Problem. Und das ist so eine es wirkt, also Hank gibt sich ja nicht mal Mühe, finde ich. Er ist extrem überfordert mit seiner Frau und hat aber auch, und diesen Eindruck kriegt natürlich Skylar auch, gar keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und verschiebt das oder versucht es daher auf Marys Schwester zu schieben. Und ich glaube, dass das auch so ein Teil ist, den Skylar so wütend macht, weil sie sich bestimmt denkt, Junge, das ist deine Frau so. Ich habe hier gerade meine eigenen Probleme und wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, dann würde man noch darauf kommen. Hm, okay.
Und den hat aber doch Marie gerade nicht.
Nein, ich meine damit jetzt Hank.
Ach so.
Also sie ist sauer darauf, dass Hank zu ihr kommt, obwohl sie eigentlich um ihre eigene Condition weiß. Und mein Vorwurf an dieser Stelle an Hank wäre, ja, das ist, ich weiß, dass das für dich schwer ist mit Marie. Das ist es für uns alle. Aber ich habe hier gerade ganz viele Baustellen. Und nur weil du jetzt nicht mit deiner Frau reden kannst oder nicht weißt, wie du ihr Hilfe besorgen kannst, kannst du nicht jetzt hierher kommen und das so einfach auf mich schieben, dass ich mich jetzt auch noch darum kümmern soll.
Also ich sehe das wirklich komplett anders, weil ich finde schon, Hank versucht ja deutlich mit Marie zu reden und er hat es sicherlich auch nicht zum ersten Mal versucht, das haben wir ja schon gesehen in der Szene, in der sie da am Auto stehen. Er versucht ja an sie ranzukommen und es ist offensichtlich gerade kein Weiterkommen. Und außerdem haben wir ja jetzt schon gemerkt, dass Walter keine Chemotherapie haben wollte, war ja auch nicht das Problem von Hank und Marie. Und trotzdem hat Skylar ja auch die ins Boot geholt und hat die zu einer Gesprächsrunde gebeten, um Walter ins Gewissen zu reden. Also das scheint ja der Umgang in dieser Familie zu sein. Es gibt ein Problem mit einer Person innerhalb dieser Familie und wir regeln das zusammen. Und Skylar hat das auch von Hank verlangt. Und wieso darf er jetzt nicht auch was verlangen?
Aber ich finde, dass Hank in diesem Gespräch gar nicht den Anschein macht, als würde er daran interessiert sein, dass er selbst das Problem löst oder dass er selbst eine Lösung findet. Was
ja, er
ich
hat
so
ja
problematisch. Ja, aber so wie er mit ihr redet, wirkt es ja schon so, als hätte er einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Klar, der ist auch überfordert.
Ja, ich finde, er wirkt hilflos. Ich finde überhaupt nicht, dass er bocklos wirkt und jetzt gerade versucht, irgendwie ein Problem abzuwälzen, sondern ich glaube, er ist einfach mit seinem Latein am Ende. Und er sucht jetzt Hilfe bei der Person, die Marie am nächsten steht. Denn Skylar scheint für sie ja unheimlich wichtig zu sein.
Ja.
Also nachhängt die nächste Person.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube eher, dass Skylar wirklich darüber frustriert ist, dass Hank diesen Weg geht.
Ja. Ja, das ist ja dann vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar. Nur habe ich auch gedacht, Hank ist jetzt auch gerade der falsche Adressat, diesen Frust abzulassen.
Ja.
Warum sollte er ihr jetzt
klar,
denn
wenn
man's, das abnehmen?
Wenn man es nüchtern betrachtet, ist sie da vielleicht auch ein bisschen unfair zu Hank. Aber es ist ja auch eine emotionale Reaktion aus dem, was sie gerade erlebt, heraus. Und dass man da nicht die Ruhe behält, wegen dieser ganzen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, finde ich auch absolut nachvollziehbar.
Ja.
Aber wir haben da einen anderen,
ich finde es
einen anderen Zugang zu, offenbar.
Ja. Also so schön ich die letzte Folge mit ihr fand, weil sie so rational war, weil sie so loyal war und wirklich da diesen Geschäftsführer abgebügelt hat und einfach straight war, ist sie in dieser Folge wirklich absolut emotional, was ich ja eigentlich schön finde, aber auf eine Art emotional, die ungerecht anderen Leuten gegenüber ist, finde ich.
Aber fandst du das vielleicht nicht gut, fandst du es vielleicht gut, dass sie den Geschäftsführer abgebügelt hat, weil der keine Person ist, die in der Serie jetzt eine größere Rolle spielt? Hättest du sonst nicht vielleicht gesagt, okay, das war jetzt aber irgendwie auch ein bisschen unempathisch von ihr, ihn da so zu beleidigen, sein Büro so zu beleidigen und dann so zu tun, als würde ihre Fruchtblase platzen?
Nö.
Weil das irgendwie eine lustige Szene war?
Nee, also glaube ich nicht, denn sie hat ihn ja nicht beleidigt. Ja, sie hat immer wieder über das Büro gesprochen und das war schon unhöflich. Aber das ist ihn, das
aber sie
ging
hat ihn
ja
dann
nicht
auch
an
angelogen.
Ihn persönlich. Ja, Gott.
Naja, ich weiß
mit
nicht.
Mit einer Lüge, die ja echt nicht schlimm ist.
Wenn sie jetzt so mit Hank, mit Hank.
Walter.
Hank hat es mir echt angetan.
Ja.
Wenn sie jetzt so mit Walter umgegangen wäre in der Folge.
Jesper, aber hast du nicht einen anderen Anspruch an die Leute, die dir nahestehen? Gehst du mit Leuten, mit denen du zusammen bist und gerade ein Kind kriegst?
Aber ist das
nicht
eine Doppelmoral?
Anders um als mit, nein, das ist aber keine Doppelmoral, Leute, die dir nahestehen, anders zu behandeln als Leute, die irgendwelche Leute sind und gerade deine Schwester in den Knast bringen wollen. Und sie hat ja keine schlimme Lüge erzählt. Sie hat sich ja einfach nur irgendwie aus der Affäre gezogen. Und die haben jetzt das Diadem ja wieder.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Maßstäbe an Skylar da nicht ganz gerecht sind, die da angelegt werden. auch von dir, Luisa. Da gucke ich dich an, Luisa.
Hast du eigentlich gesehen, dass bei TikTok unter diesem Video jemand kommentiert hat, als ich gesagt habe, sie ist eine 10 von 10 in der Szene, hat jemand kommentiert, sie ist eine 0 von 10.
Ja, habe ich gelesen.
Ganz viele Leute sind meiner Meinung.
Ja, und das ist auch ein Problem.
Ganz viele, eine hat kommentiert.
Da sprechen wir auch gleich noch drüber, Luisa.
Ich habe Angst jetzt.
Da muss ich jetzt nochmal dich angucken.
Das machst du die ganze Zeit schon.
Jetzt ist ja sonst keiner hier, nur so ein Kühlschrank, der immer brummt. Luisa, es gibt ja noch eine Eskalation in dieser Folge, zum Ende hin.
Ja,
was passiert?
Stimmt. Denn Hank berichtet Walter rein zufällig vom Tod von Gonzo. Mhm. Und das bringt für Jesse und Walter das fast zum Überlaufen. Denn nun sind sie sich sicher, Tuco hat Gonzo umgebracht und wird als nächstes die beiden ermorden. Walter rast also mit Jessys Waffe nach Hause, stellt sicher, dass Skylar und Walter Jr. sicher behalten zu Hause sind, schnappt sich sein Geld und versteckt es in einem Windelkarton.
Ja.
Er nimmt es aus der Klimaanlage und packt es in den Windelkarton. Währenddessen stellt sich aber für uns heraus, wir als allwissender Zuschauer erfahren dann, dass Gonzo nicht ermordet wurde, sondern seinen Kumpel vom Schrottplatz holen wollte, um ihn wahrscheinlich christlich zu begraben. Und dabei hat er dann... Ja, auf jeden Fall voll. Und dabei hat er dann leider seinen Arm unter mehreren Autos eingeklemmt und ist verblutet. Also Gonzo wurde nicht ermordet, es war jetzt eher ein tragischer Unfall. Und die Sorge, die Walter und Jesse haben, scheint aber dennoch gerechtfertigt zu sein, denn im nächsten Moment fährt Tuco, Jesse fährt vor und Walter sieht das und kommt dann auch raus.
Mhm.
Und dann sieht man, dass Tuco auf der Rückbank liegt. Und dann wird Walter gezwungen, auch in das Auto zu steigen und sie fahren weg.
Ja.
Also die Sorge scheint nicht unberechtigt gewesen zu sein. Wir wissen natürlich nicht, was hat Tuco jetzt mit den beiden vor. Aber auf jeden Fall werden sie gerade von ihm entführt und sind ja beide immer noch in dem Glauben, Tuco hat gerade Gonzo ermordet. Und während dieser ganzen Szene liegt ja Skylar an der Badewanne, kriegt mit, wie Walter angerufen wird.
Und er haut einfach wieder ab.
Er haut einfach dann ab und sie will die ganze Zeit mit ihm reden. Und er läuft da aber durchs Haus und dann ist er ja plötzlich ganz weg, nachdem er angerufen wurde. Geht er einfach raus,
ja,
und ist weg. Und ja, das ist wahrscheinlich schon sehr erstaunlich für sie.
Ja, da freut sie sich bestimmt ganz besonders drüber.
Ja.
Ich finde, dass Hank sehr unprofessionell ist in dieser Szene. Ich fand es etwas unglaubwürdig. Ich glaube nicht, gut, der ist, wir haben schon gesehen, er war in der einen oder anderen Szene auf der Arbeit schon nicht besonders professionell.
Absolut,
aber ja, da den Tatort zu fotografieren und an einfach irgendeinen Typen zu schicken, ich bin mir relativ sicher, in echt wäre das verhindert worden von irgendeinem der anstehenden Menschen. Auch wenn er natürlich eine Autoritätsperson ist.
Ich glaube, er ist der Leiter dann immer, ne?
Ja, aber das...
Wer soll das dann verhindern?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Regelbuch des Polizeihandwerks ganz oben steht, dass man sowas nicht macht.
Sicherlich, aber ich glaube leider, dass in diesen Kreisen deutlich mehr passiert, was lieber nicht passieren sollte. Und davon wollen wir gar nicht
wissen. Bist du da in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, Luisa?
Ja.
Gleich kommt auch. Bei rechten Polizeischätz.
Ja. Nein, aber ich glaube, das ist schon so.
Ja.
Also mit den Leuten wird nicht so respektvoll umgegangen, wie wir uns das jetzt vorstellen würden. Und die sind nicht schockiert, wenn sie so einen Tatort sehen.
Nee.
Ich glaube, das hört irgendwann auf. Und natürlich, das... Ja, aber du hast das jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt. Hank hat das nicht an irgendeinen Typen geschickt, sondern
ja,
an seinen Freund
ja
und Schwager Walter.
Ja, aber das wissen ja die anderen nicht. Wenn ich da stehen würde, wenn ich da der Fotograf wäre, der den Tatort fotografiert.
Ja, wenn du Dexter wärst.
Ja, dann hätte ich mich, glaube ich, schon gewundert, was der Typ da jetzt gerade macht.
Ja, aber ich glaube, du hättest nichts gesagt.
Nee, aber nee.
Jesper kennt dich gut genug, du hättest nichts gesagt.
Ich hätte das aber hintenrum meinem Vorgesetzten... Der über Hank ist zugesteckt.
Es gibt ja noch jemanden über Hank. Er ist ja nicht Chef der DEA.
Nee, dann hätte er ein anderes Büro.
Ja,
glaube
ich auch. Ja, also ich finde auch, er ist extrem unprofessionell. Und das, also ich würde mir wünschen, dass das so nicht läuft. Und deswegen stimme ich dir zu, das ist unrealistisch, weil ich auch möchte, dass das unrealistisch ist. Ich möchte nicht, dass
so mit dir umgegangen wird, wenn du irgendwann mal in
Arm
so einem Tatort landest.
Ja, ja, wäre ganz schlimm. Meinst du, Walter hat das Geld umgefüllt in diesen Karton, weil der ja dann portabel ist, Jesper, und er damit fliehen wollte? Er wollte das Geld nehmen und Skylar und Walter Jr., der ja leider gerade zum Essen außer Haus war, und dann gehen?
Nee, ich glaube, Walter wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Ich glaube, er war extrem überfordert.
Er wirkt ein bisschen planlos.
Ich glaube, ne? Das war einfach irgendwie eine Handlung. Ja, ich muss hier weg, extreme Bedrohungssituationen, aber ich weiß auch nicht, wie ich es regeln soll. Ach ja, ich habe ja da Geld in der Klimaanlage oder was auch immer das da ist, Belüftungsschacht. Ja, das nehme ich da jetzt erstmal raus.
Ja.
Ich glaube, dass das so, dass in seinem Kopf, während er das gemacht hat, ein Gedankenprozess stattfand und er noch nicht wusste, was er tun soll.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass er Skylar, wenn nicht dieser Anruf gekommen wäre, erzählt hätte, was passiert ist.
Er war ja gerade in Begriff, ihr irgendwas zu sagen. Und du meinst, er hätte ihr die Wahrheit gesagt?
Ich glaube schon.
Also es kann schon sein, denn er hat ja wirklich sehr lange überlegt, wie geht er das jetzt an? Vielleicht hat er sich auch nur so lange eine Lüge ausgedacht.
Er hat ja auch schon geweint vorher.
Ja.
In der Folge.
Ja.
Und es ist klar, dass das so nicht weitergeht.
Mhm.
Mehr dazu dann noch in der Vorhersage.
Ja, freuen wir uns schon drauf. Ja, also gut, wir haben auf jeden Fall einen heftigen Cliffhanger.
Ja.
Und glaubst du, Tuco will die beiden jetzt töten? Was macht er jetzt mit den beiden? Ja. Warum hat er die entführt?
Ich glaube, klassisch, er will mit denen in den Wald fahren und sie umbringen.
Welchen Wald?
Stimmt.
Wahrscheinlich eher in die Wüste, ne?
Vielleicht fahren sie auch sehr weit.
Ja,
in die Wüste.
Nach Kanada.
Der Typ ist dumm. Das haben wir jetzt gelernt in der Folge. Das ist seine Art, diesen Konflikt zu lösen. Ist ja für ihn ist es ja auch.
Aber welcher Konflikt? Meinst du, es besteht denn für ihn ein Konflikt?
Ja, ich glaube.
Glaubst du, dass er glaubt, dass Walter und Jesse Gonzo ermordet haben?
Das ist eine spannende Frage. Nee, der würde ja auch herausfinden, dass Gonzo dann auf diesem Schrottplatz wieder war. Und das wird ja keinen Sinn ergeben, dass Walter und Jesse, warum sollten die da ihn da umgelegt haben? Aber für Tuco scheint es ja gerade auch eine akute Bedrohungssituation zu geben, sonst hätte er sich ja nicht Jesse geschnappt.
Ja. Ja, also Tuco wirkt auch nicht besonders.
Nein, der ist gechillt. Auch völlig durch den Wind.
Ja.
Und ich bin mir relativ sicher, dass das sein Ansatz sein wird.
Vielleicht war er ja auch mit Gonzo zusammen. Vielleicht wurde gerade die Liebe seines Lebens ermordet.
Das kann sein. Wir können ja mal direkt zur Vorhersage springen.
Ja.
Ich hatte ja in der letzten Folge Vorhersage gemacht, dass Tuco die beiden gefangen nimmt.
Mhm.
Das ist eingetroffen, möchte ich schon mal an dieser Stelle sagen. Und ich hatte ja im gleichen Zuge gesagt, dass ich glaube, dass Tuco stirbt, nämlich von Jesse ermordet wird.
Mhm.
Und ich finde, dass alles gerade darauf hinläuft, weil Jesse besorgt sich eine Waffe, Jesse redet darüber, Tuco umzubringen. Jesse wird von Tuco extrem gedemütigt und es wäre für Jesse, glaube ich, ein Relief, Tuco umzubringen. Und ich finde, es läuft alles irgendwie gerade darauf hinaus. Und ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass Tuco so schnell sterben wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass er in der nächsten Folge drauf geht.
Aber wir können das Bingo-Feld noch nicht ausfüllen. Wir wissen nicht, ob es wirklich so kommt.
Nein, er ist ja noch nicht tot.
Ja.
Aber Tuco ist offenbar nicht interessant genug als Charakter. Der hat nicht diese Tiefe, die es braucht, für einen Charakter, der über 6 Staffeln dabei ist.
Mhm.
Weil dafür ist er zu doof und zu uninteressant. Ich hätte gedacht, dass er ein bisschen länger schafft in Staffel 2, aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass er in Folge 2 stirbt.
Jesper, wer ist denn dein Hero der Folge? Ich zähle, wir sagen auf 3. 1, 2,
Skylar. Hank.
Ich kotze.
Erklär's mir, Lisa, was ist mit Hank los? Warum ist Hank dein Hero der Folge?
Ja, es war klar, dass wir uns da jetzt nicht einig sind. Ich glaube, wir müssen es nicht wieder ganz weit aufrollen. Ich sage jetzt nur noch mal meine Sicht der Dinge, okay?
Bitte.
Ich finde, in dieser Folge merkt man, dass Hank wirklich viel an Marie liegt, dass er zwar bei der DEA ein ziemlich ekelhafter Typ irgendwie ist, aber dass er bei sich zu Hause sich wirklich Mühe gibt mit Marie, er ist irgendwie einfühlsam, er versucht, sie wieder auf die richtige Spur zu bringen. Natürlich gelingt es ihm nicht so richtig, ist aber, glaube ich, auch eine schwere Aufgabe und eher für einen Therapeuten etwas als jetzt für den Ehemann. Er fährt dann sogar zu Skylar und versucht, ihr ins Gewissen zu reden. Und als sie dann sagt, mir hilft dir keiner, wir haben hier nicht mal warmes Wasser, sagt er, soll ich mir mal den Boiler angucken? Bietet seine Hilfe an, obwohl er gerade Hilfe wollte. Ich finde, innerhalb seiner Möglichkeiten verhält er sich in dieser Folge wirklich schön. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn funktionierende oder eher gesagt liebevolle Beziehungen zu sehen sind. Und ich finde, man merkt zwischen Marie und Hank immer wieder, dass sie einander wirklich viel bedeuten. Und das ist in dieser Folge auch nochmal rausgekommen, dass er, oder rübergekommen zumindest, dass er wirklich möchte, dass es Marie gut geht und dass ihr jetzt geholfen wird und dass er innerhalb seiner Möglichkeiten versucht, dafür zu sorgen.
Für mich hat Hank ehrlich gesagt eher den gegenteiligen Eindruck gemacht.
Ja, das habe ich ja gemerkt.
Weil diese Vater zu Skylar hat in meinen Augen eher gezeigt, dass er, also klar, überfordert ist. Das heißt natürlich nicht, dass er sich nicht um sie kümmert, aber dass er auch noch nicht jede Patrone verschossen hat, um seiner Frau zu helfen, aber lieber jemand anders das Problem lösen lässt.
Ja,
also
ich glaub,
so eine liebevolle Beziehung, finde ich,
naja,
haben die bisher nicht.
Ich glaube, wir müssen es nicht nochmal aufwickeln jetzt. Wir haben es ja vorhin besprochen. Du siehst es auf jeden Fall.
Aber ich wollte es nochmal sagen, Luisa.
Ja, das darfst du ja auch, Jesper. Wir haben genug Sendung. Wir haben 30 Stunden Zeit auf der SD-Karte.
Jetzt haben wir nur noch 29, weil unsere Stunde ist jetzt schon rum.
Stimmt. Ja, also wir sehen das irgendwie komplett andersrum, was mich irgendwie wundert. Aber mich wundert das ja oft, dass wir Sachen wirklich verschieden einordnen hier. Aber ich bleib dabei.
Das ist in Ordnung.
Ist es für mich. Und jetzt sag mal.
Ich möchte noch mal was zu Skylar sagen.
Mhm.
Du hast ja in der letzten Folge mir schon mal erklärt, dass Skylar offenbar viel Hass abbekommt in der Community oder auch in YouTube-Videos oder Blogs mit die meistgehasste Serienfigur ist.
Mhm.
Und ich finde, dass ihr das nicht so richtig gerecht wird.
Es folgen ja noch ein paar Staffeln, ne?
Ja, von dem, was ich jetzt weiß.
Mhm.
Aber für mich ist sie auf jeden Fall die Heldin der Folge, weil sie wirklich ganz viel Scheiße sich anhören muss. Dann noch dieser unverschämte Auftritt von Hank da bei ihr im Haus. Und sie wirklich extrem übergangen wird von allen Leuten. Und ich glaube, was das Problem mit Skylar ist und warum die Leute, ich verstehe, warum die Leute sie unsympathisch finden. Weil sie immer, sie ist die nörgelnde Frau. Walter, du bist nie zu Hause. Ich bin schwanger. Hör mir doch mal zu. Ich bin ein bisschen übergriffig auch. Ja, sie ist übergriffig, das kann man auch nicht verhindern.
Hast du auch schon zugegeben.
Sie nervt halt ein bisschen. Das Problem ist aber, diese Geschichte wird aus Walters Perspektive erzählt. Wir erfahren von Walters Emotionen, von Walters Gefühlen und Skylar ist eine Nebenfigur. Aber sie ist eine sehr wichtige Nebenrolle, weil ohne diese Figur würde diese ganze Person Walter nicht funktionieren und auch diese Serie nicht funktionieren. Das heißt, sie muss diesen Gegenpart einnehmen. Weil wenn es Walter Jr. und Skylar nicht gäbe, dann hätte Walter ja wirklich gar nichts zu verlieren.
Mhm.
Und dann wäre das auch gar nicht so interessant, was er macht.
Unter diesen ganzen Hassvideos gegen Skylar kommentieren auch immer mal wieder Leute, wer Skylar hasst, hat die Serie nicht verstanden.
Ja, genau. Weil sie zeigt, sie ist der Spiegel, dass Walters Entscheidungen reelle Konsequenzen haben auf andere Personen. Und sie hat halt den Nachteil, dass es heißt nicht Skylar's Breaking Bad. Sie ist nicht die Hauptperson und Walter macht die coolen Sachen. Walter macht den ganzen Gangster-Scheiß mit den Drogen und den Waffen und so und dem ganzen Kram.
Er bietet uns die Story.
Ja, und Skylar ist eben diese in Anführungszeichen nervige Person zu Hause. Aber ich finde, wenn man sich mal ganz nüchtern anguckt, was für Probleme hat Skylar gerade? Womit beschäftigt sich Skylar? Das sind ja Dinge, die wir nur so am Rande erfahren in der Serie, was ihre Probleme eigentlich sind und ihre Gedanken, dann hat sie das nicht verdient, finde ich, diesen Hass abzubekommen und dass alle sie so.
Vielleicht verdient sie ihn sich
ja
noch.
Ja, das kann natürlich sein, aber das ist jetzt von dem, was ich jetzt weiß, mein Eindruck, dass ich das sehr, sehr ungerecht finde.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein strittiges Thema, weil wir haben es ja schon häufiger gesagt, ich gucke die Serie jetzt zum 5. Mal. Und es ist eine krasse Serie. Es passieren ja viele, viele Sachen. Und wir haben ja schon gesagt, die Charaktere sind sehr, sehr vielschichtig. Und manche Leute erlauben sich halt Dinge, die aus meinem Kopf nicht mehr rausgehen.
Also in späteren Staffeln?
Ja.
Na gut, erzähl mal, Luisa.
Nee. Es ist vielleicht nur, weil es ist ja vielleicht auch unsympathisch. Viele nehmen vielleicht auch deine Sicht der Dinge im Moment ein. Viele gucken die Serie vielleicht auch zum ersten Mal oder haben sie vielleicht auch schon durchgeguckt und sind trotzdem nicht meiner Meinung. Das kann natürlich sein. Absolut. Ich will nur damit sagen, wenn man das manchmal nicht verstehen kann, warum ich dann vielleicht auch von diesem Standpunkt nicht abweiche, obwohl ich schon auch viel sehe, was an ihr auch positiv sein kann. Man muss vielleicht auch ein bisschen mir mal zugute halten, oder ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich habe ja schon ich bin ja auf einem ganz anderen Standpunkt als du. Auch wenn wir natürlich jetzt das zusammen gucken und ich jetzt nicht Sachen erzähle, die schon noch weiter dann passieren werden. Aber ganz vergessen kann man das natürlich nicht. Sonst wäre ja dieser, also die Art dieses Podcasts ja auch hohl. Dann könnten wir ja beide eine Serie gucken, die wir noch nie gesehen haben.
Ich werfe dir das ja auch nicht vor, Luisa.
Ja, aber ich wollte das gerne mal erklären, weil ich schon mitbekomme, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen starrköpfig rüberkommt. Vielleicht auch ein bisschen problematisch, wie ich zu manchen Leuten stehe.
Aber dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn du schon so ein bisschen anteaserst, dass es ja noch andere Dinge gibt, die da vielleicht passieren.
Ja.
Ich möchte zu der Folge generell nochmal sagen, dass ich sie sehr gut fand. Also die hatte eine ganz andere Geschwindigkeit als die Folgen in der ersten Staffel.
Ja.
Und war zum ersten Mal so, dass ich gedacht habe, ich würde es jetzt gern weitergucken. Als sie da weggefahren sind mit dem Auto und Tuco, habe ich gedacht, ich will jetzt die nächste Folge gucken. Das hatte ich bisher noch nicht in der ersten Staffel. Das Tempo hat mir sehr gut gefallen. Was wieder so ein kleiner Wermutstropfen ist, dass Walter mir noch deutlich unsympathischer geworden ist in dieser Folge.
Ja.
Also ich hoffe, dass da noch eine andere Person auftaucht, die irgendwie eine Rolle spielt und mit der ich dann so ein bisschen mitrouten kann, weil ich weiß nicht, also Walter finde ich teilweise schwer zu ertragen.
Ja, aber Jesse ist ja auch eine Hauptrolle.
Jesse ist auch eine Hauptrolle und ich finde sein Yo auch cool.
Der wird auch immer mehr Charakter entwickeln.
Aber Walter, der in dieser Folge auch gefühlt wieder gar nicht redet, also doch, er redet, aber
es wird in der Serie generell nicht viel geredet eigentlich.
Ja, naja gut, ich habe da jetzt schon letzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet und es ist jetzt nicht besser geworden, diese Folge. Aber ich bin trotzdem, wie gesagt, ich gespannt, wie es weitergeht und fand die Folge sehr gut.
Ja, fand ich auch. Hat mir gut gefallen und ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und dann
Arrivederci, ciao, ciao. Breaking, breaking.